Leistungsdruck und Existenzängste sind im Moment die beiden Hauptthemen. Aber auch schon bei Jugendlichen. Man stellt dir vor, die Situation findet, die gerade total blöd ist, die findet im Kino statt und du bist der Zuschauer. Und dann hast du so eine Metaperspektive und dann kannst du sagen, okay, jetzt atmen wir mal aus. Was würdest du dem Helden empfehlen?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Und zur Selbsthilfe gehört ja natürlich auch das Ergründen von Problemen, damit man sich eben im Idealfall selber helfen kann. Und da kann zum Beispiel auch eine Mediation helfen bei Konflikten, die man eben in der Familie hat oder im Kollegenkreis oder wo auch immer. Und da kommt dann eine Mediatorin ins Spiel und eine solche haben wir heute als Gast in unserem Studio, Mary Basler. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich.
Ja. Schön, dass du da bist und du bist nicht ohne Grund da. Also wir kennen uns auch schon länger. Du hast auch eine Vergangenheit, eine gemeinsame hier mit dem Seegitz Potsdam, dem Selbsthilfezentrum. Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen feiern, denn du hast ein 30-jähriges Jubiläum. Seit 30 Jahren bietest du nämlich kostenlos eine Sprechstunde an in Potsdam. Und das ist auch ein, finde ich, sehr wichtiger ehrenamtlicher Einsatz. Dafür erstmal unser Applaus.
Danke, danke.
Ja, Mary, womit kommen denn so die meisten Leute?
Mit allem, was das Leben hergibt. Also die Leute kommen mit natürlich Familienproblemen, mit Gesundheitsproblemen, mit Stasi. Also das Thema Stasi
immer
war
noch, ja?
In den 90ern wirklich massiv. Dann war es in den Nullern, nachdem die Jugendlichen die Akten ihrer Eltern einsehen konnten oder die Angehörigen. Und jetzt taucht es nochmal auf im Zusammenhang, wie ist denn Corona? Belügt die Leute oder während Corona sind wir belogen worden und das ist das Gleiche, was damals bei der Stasi war und da taucht das nochmal auf oder eben auch inzwischen erwachsene Familienväter, die mitkriegen wollen, wo ist denn jetzt eigentlich die familiäre Wurzel und dann taucht über diese, ich weiß nicht welche, wie sich diese Gruppierung nennt, die sagt, die BRD existiert nicht.
Wir sind,
genau, naja, so in dem Spektrum. Wir sind eine große GmbH und alles wird wieder zurückgeschoben. Die kommen nochmal und die wollen eben auch die Ahnentafel, sich mit der Ahnentafel beschäftigen, das kann ich nicht bieten. Und die gucken eben, wie ist denn diese familiäre Bindung. Also das sind meistens dann die Männer, also es ist wirklich eher ein Männerthema. Welche Anforderungen habe ich denn als Vater zu erfüllen, wenn ich jetzt in die oder in die Richtung gehe? Und damit taucht es immer wieder mit auf.
Das heißt, auch sehr politisch, die ganze Geschichte, immer wieder, ne?
Immer wieder.
Ich denke, also, AfD ist ja jetzt hier auch im Osten Deutschlands ein Riesenthema, geht ein Riss auch durch die Familien häufig. Da haben auch manche aus verschiedenen Perspektiven Probleme, denke ich.
Ja, also es ist in den letzten zwei Jahren ist es häufiger so, dass kurz vor Weihnachten die Familien kommen und fragen, wie machen wir denn das eigentlich? Wir wollen zusammen feiern, aber die einen sind politisch so weit weg von mir. Wie kann ich denn hier Familienfeier machen? Das ist eher kein Mediationsthema. Aber
ja, gibt es einen Rat dann, ne?
Nein, die kriegen von mir so eine Handreichung. Wie gehe ich denn mit solchen Geschichten um? Also es ist ganz einfach, indem wir erstmal die Fakten zusammensammeln, dann gucken, was hat denn das für ein Gefühl bei mir oder löst das für ein Gefühl bei mir aus? Und dann gucken, was bin ich bereit, dir zu geben? Bist du bereit, das anzunehmen? Und dann geht's weiter. Und das funktioniert relativ gut. Also politische Themen innerhalb einer Weihnachtsfeier halte ich nach wie vor für sehr schwierig.
Also am besten rauslassen, so ein Stück weit. Dass man sagt, komm, du hast deine Meinung, ich habe meine oder was wäre dein Rat? Und lass uns jetzt nicht darüber reden.
Nee, das eher nicht, weil dann verhärten sich die Fronten, sondern gucken, wo ist denn das, was uns trotzdem verbindet.
Okay.
Also wenn du glaubst, wir sind von irgendwelchen Reptilien besetzt oder unsere Kinder werden geklaut, weil Blut gebraucht wird. Ja, wo ist denn das Gemeinsame, was uns als Familie zusammenhält? Also der Kern ist wirklich so, die eigene Familie
zu
stärken.
Und du ergründest ja auch mal gerne die Wurzel eines Konfliktes,
ja.
Ne?
Ja.
Und gerade auch bei solchen Theorien, da gibt es ganz schräge, es ist ja auch, an manchen ist ja auch was dran, so ist es jetzt ja nicht, aber sehr schräge, wo sich die Leute richtig verfransen, auch abkapseln, isolieren. Was steckt dahinter? Sind das dann Verletzungen häufig?
Also ich denke, es ist häufig eine Form von Kränkung, die überhaupt eine Tür öffnet dafür, denn auch diese guck mal, wir sind jetzt hier, 30 Jahre lang ist der Osten immer mit einem Makel belegt worden. Also als die, kurz nach der Wende habe ich gar nicht danach gefragt, wer ist denn Wessi, wer ist denn Ossi? Ich habe mich immer als Ossi vorgestellt und heute fange ich an und merke so, ah, okay, das ist wirklich eine Westsozialisation. Das ist also, da ist der...
Das ist auch mein Eindruck, man merkt es jetzt wieder stärker.
Genau, es ist eine Verschärfung, hat stattgefunden.
Durch die andere Sozialisation, ne? Und das sind also da Verletzungen.
Naja, und das ist ein Claim. Also der Osten ist immer als benachteiligt hingestellt worden, immer als der, der dem geholfen werden musste, bla bla bla. Und inzwischen merken wir ja, okay, dieses komische POS-System hatte seine Vorteile, dass die Kinder eben tatsächlich ganztags betreut wurden. Also alleine der Fakt, eine Ganztagsbetreuung, denn wahnsinnig viel künstlerisch und kulturell gefördert, auch Sport wurde gefördert. Und das ist das, was als erstes wegfällt, was jetzt auch in Zukunft wieder passieren wird in den Schulen. Und das führt zu Kränkungen, auch dass die Frauen hatten eine Gleichstellung, eine faktische Gleichstellung. Und jetzt sind sie wirklich so, dass sie wieder kämpfen müssen, dass sie in den Familien zum Teil wirklich wieder kämpfen müssen, arbeiten zu gehen. Also es hat zugenommen, dass die Frauen 3 Jahre, 5 Jahre zu Hause bleiben wegen den Kindern. Das, wenn eine Frau wirklich zur Mutter geboren ist, wunderbar. Aber wenn das erwartet wird, macht es keinen Spaß. Sein.
Aber dann müsste doch der Osten mit erhobenem Haupt und voller Selbstbewusstsein eigentlich hier ins Land gehen. Warum macht er das nicht?
Das weiß ich nicht. Also es ist das ist wirklich ein Phänomen, wo ich mir inzwischen auch wirklich die Haare raufe und frage, ich weiß es nicht. Also dieses Selbstbewusstsein, was hatten wir an Industrie? Da war ganz viel. Da war auch ganz viel Unfug dabei, aber es war ganz viel dabei. Und wenn wir uns das faktisch angucken, es gab im Osten faktisch keine Arbeitslosen. Mhm. Das war politisch nicht gewollt. Also gab es dann so Arbeitsplätze, sozialistische Hängematte. Das haben wir jetzt auch. Das heißt Hartz IV oder Bürgergeld.
Im Grunde ja, also der Staat finanziert sowas im Grunde.
Ja, und damals waren die aber noch eingebunden in ihre Strukturen und hatten noch einen strukturierten Alltag. Und das haben seit der Wende einige Leute nicht mehr. Also das ist auch schon, das hatte ich auch in der Sprechstunde jetzt mehrfach, dass Jugendliche kamen und sagen, wie komme ich aus dem Beruf Harzer raus? Oder Bürgergeld heißt es ja jetzt, aber wie komme ich aus dem Beruf Harzer raus? Also Jugendliche, die gekommen sind. Für die schon klar war, das ist ein erstrebenswerter Beruf.
Ja, wenn das so vorgespiegelt wird. Ne? Wie gesagt, du bist Mediatorin, hast eine Ausbildung als Mediatorin, hast du damals vor 30 Jahren mal angefangen hier in Potsdam, warst unter anderem mal im Seekitz und bist jetzt im Treffpunkt Freizeit hier mitten in der Stadt. Und wie man sich vorstellen kann, wird so ein kostenloses Angebot natürlich stark nachgefragt. Also da muss man sich dann schon anmelden. Und du bist ja jetzt keine Therapeutin, willst du auch gar nicht sein, sondern als Mediatorin willst du Konflikte lösen. Ne?
Korrekt.
Kannst du uns mal ein bisschen vielleicht in deine Arbeit einweihen? Also wie gehst du da jetzt vor, wenn jetzt so in der Familie oder wie auch immer die Themen aufploppen?
Also wie die Mediation an sich verläuft?
Ja, also nicht in allen Einzelheiten, aber wie ist so deine spezielle Technik vielleicht, da reinzugehen?
Also als erstes frage ich, wer möchte anfangen zu reden? Ja, das stelle ich frei. Und wenn einer sich meldet und er will anfangen, dann sage ich, ach, fangen wir doch mit dem anderen an. Also das Erste sozusagen, eine Musterunterbrechung, weil der als Erster redet, hat die ganze Zeit schon als
Erster geredet. Ist der meistens sowieso.
Genau. Ja. Und dann lasse ich das 2 Minuten, 3 Minuten für jede Seite laufen. Mache ein paar Notizen dazu. Das, was da kommt, ist in der Regel nicht verwendbar. Also es ist für die Lösung nicht verwendbar, weil das sind die Klischees, an denen Sie sich festgebissen haben. Mhm. Und dann frage ich nach, wenn Sie mal das letzte halbe Jahr oder das letzte Quartal sich angucken, was ist der Punkt, der Sie als Erstes hochbringt? Also wo Sie wirklich sofort in Ärger, in Wut kommen. Und dann kommen da Beispiele und dann kann man gucken, okay, mit welchem Wert hat das bei der Person zu tun? Weil wir streiten nicht über die Zahnbürste oder irgendwie sowas, sondern wir streiten über den Wert. Und dann gucken wir, wie viele von den Dingern haben wir? Dann sammeln wir die Themen, wie viele Themen es gibt. Das ist in der Familie, also wenn es nicht um Erbvertrag geht, sondern einfach nur Familienkonflikt, Urlaub oder Patchwork, dann sind das so 10 Themen, über die immer gestritten wird. Mhm. Und dann gucken wir, müssen die Leute auch festlegen, welcher hat die größte Schwere. Und an dem fangen wir an. Und an dem Konflikt, wo die beiden sich am stärksten verhaken. Das ist auch der, der sozusagen auf einen Ursprungskonflikt zurückgeht, der nichts mit der Situation zu tun hat. Also 9 von 10 Fällen, wo die Leute innerhalb der Familie streiten, streiten sie nicht wegen dem aktuellen Verhalten, sondern wegen einer Kränkung, einer Beschädigung, einer Ausgrenzung, einer Demütigung aus der frühen Kindheit. Mhm. Und wenn das die Parallele sichtbar wird, dann machen wir auf jeden Fall eine Pause, essen was, trinken was, fangen neu an, also einen Cut setzen, fangen dann neu an und gucken, welche Themen für die Zukunft wünschen wir uns denn? Mhm. Also was soll denn verändert werden? Und dann gehen wir da weiter.
Das schaffst du in einer Stunde?
Nee, das ist bei einer normalen Mediation.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
In der Sprechstunde gucke ich nach, lasse die Leute auch 5 Minuten, 10 Minuten sprechen. Dann kriege ich ein Gefühl dafür, in welchem Sprachmuster, in welchem Verhaltensmuster, also Sprache und Verhalten hängen eng zusammen, in welchem Verhaltensmuster die beiden unterwegs sind oder die drei oder die Einzelperson. Und dann gucke ich, ist es eher eine Person, die aus sich selbst heraus agiert oder ist es eine Person, die immer gerne in der Gemeinschaft ist? Über 80% sind gerne in Gemeinschaft. Auch da kommen die Leute mit 3, 4 Themen. Welches Thema ist das, was im Moment die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es die anderen beiden Themen mitnimmt? Mhm. Also beispielsweise einer, der kam und sagte, er wird gleich wohnungslos, er arbeitet an einem der Bildungsinstitute in unserer Stadt. Da ist der Vertrag nicht verlängert worden, es war schon die 3. Befristung. Und er weiß auch überhaupt nicht, ob seine Beziehung noch weiterhält. Und er weiß nicht, wo er im 2028, gab es irgendwie ein Familienthema, wo er da sein wird. Und damit war klar, okay, die Wohnungslosigkeit ist vom Gefühl her im Moment das Schwerste, weil das eigentlich Schwierige ist, warum 3-mal nacheinander nur Befristung? Und da setze ich dann an und frage nach, was hat denn das mit Ihrer Person zu tun? Was hat denn das mit dem Umfeld zu tun? Sind Sie mit dem, was Sie gerade tun, wirklich am richtigen Ort? Oder ist das, was Sie eigentlich wollen, etwas anderes? Und das war vor einem halben Jahr. Ja.
Das ist aber anders.
Jetzt ist dort geblieben. Aber er hat eben keine Befristung mehr, sondern er hat eine feste Stelle und kann jetzt wirklich seine eigene Forschung betreiben.
Ja. Er hat diese Befristung auch als Erniedrigung betrachtet, ja, also nicht als Wertschätzung.
Er hat es überhaupt nicht, also das machen die meisten nicht, die eine Befristung haben. Die sind erstmal dankbar dafür, dass sie 2 Jahre haben oder 3 Jahre haben, um an ihrem Thema zu forschen oder das weiterzuentwickeln. Und dass das mit der Persönlichkeit was macht, haben die gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also ich halte diese Befristung für maximal eine Befristung, okay, um zu gucken, kommen wir denn miteinander klar? Ist denn dieser Universitätsbetrieb oder der Hochschulbetrieb oder Institutsbetrieb damit fein? Mhm. Kommen die Leute miteinander klar und dann muss es eben entschieden werden. In die Richtung geht die Forschung, da nehmen wir uns jetzt 10 Jahre oder lassen es. Politiker haben eine Wahlperiode, wenn es gut läuft, Zeit, ihre Vision umzusetzen. Und die Wahlperiode ist mindestens 4 Jahre. Oh. Und einer Hochschule 2 bis 3 Jahre, das ist Unfug.
Oh. Ja gut, aber das liegt häufig auch wieder an der Politik, an den Rahmenbedingungen, dass die eben die Budgets nicht haben. Und eine Festanstellung ist natürlich eine Sache, die bindet sich ja als Arbeitgeber auch entsprechend. Ne? Und davor scheuen die dann zurück. Also das ist nicht häufig immer persönlich. Ich meine ja, dass
nie persönlich.
Derjenige das häufig persönlich nimmt, aber genau. Es ist gar nicht so.
Ja, aber trotzdem ist es was mit der Person. Klar, ich bin immer auf einem abstellgleisig oder auf einer Warteposition.
Das meine ich ja damit. Man fühlt sich so zurück.
Ja. Wenn unsere Gesellschaft ein kleines bisschen anders umgebaut würde, also beispielsweise so Alumni-Kultur für uns selbstverständlich würde, ich fängt ja gerade an, dann hat man da schon mal ein Budget und dann hat man da schon mal eine Möglichkeit. Oder eben auch, dass die Wirtschaft die Bildung unterstützt. Was gibt es jetzt gerade wieder für eine Diskussion gegen Hasso-Plattner? Hoffentlich auch ein paar für Hasso-Plattner, dass da einer so verrückt ist und sagt, okay, hier wird Geld gebraucht, also
ist doch erstmal nichts Schlechtes.
Korrekt. Oh, also, dass wir wirklich so gucken, dass der Standort, in dem wir uns bewegen, der ist ja auch der Wohlfühlort, weil die positive Psychologie sagt, wir brauchen Orte, an denen wir leben können. Das ist dann unsere Heimat. Das ist nicht, wo ich geboren bin. Und dann möchte ich auch, dass die weiterentwickelt wird und dass die weiter wächst. Ja.
Da ist aber auch viel Neid wieder im Spiel, auch gerade bei Hasso Plattner, ne?
Ja.
Weil er halt das Geld hat.
Ja, aber es ist, also Hasso Plattner ist wirklich ein sympathischer Mensch. Das ist, ja, das muss man einfach so sagen. Es ist ein Mensch, der geradeaus guckt und der eben auch wirklich mit beiden Beinen auf der Erde steht.
Aber es wäre auch so ein klassischer Fall für dich wieder, für die Konfliktlösung. Ja, jemand, der da sagt, ja, wie kann das denn sein? Und der haut da so viel Geld rein, der will doch wieder nur seinen eigenen Profit. Könnte man auch lösen. Häufig ist ja dann.
Guck mal, bei solchen Sachen.
Neid wurzelt ja auch aus Verletzungen meistens.
Ja, also das ist die gleiche Geschichte mit dem Uferweg. Da gibt es mehrere vernünftige Gründe, warum die gesperrt haben. Wenn die Stadt eben vergisst, diesen Weg.
Genau. Also nochmal für die Hörer, am Griebnitzsee meinst du jetzt, am Babelsberg beste Lage am Wasser, haben die Grundstückseigentümer, die dort ihre Häuser hatten, irgendwann abgesperrt, weil sie gesagt haben, laut Grundflächenamt ist es ja meine Fläche. Warum soll hier ein öffentlicher Weg? Und die Stadt hat immer gesagt, ach, da war immer ein Weg und der bleibt.
Genau, so kann man es verkürzt sagen. Die Anrainer mussten zum Teil diesen Stück Weg mitkaufen oder das gesamte Ufergrundstück kaufen.
Und trotzdem für die Öffentlichkeit.
Genau. Genau, und es gab ja auch das Angebot von den Anrainern, den ersten Meter vom Ufer in eine Stiftung zu packen und den als Uferweg zur Verfügung zu stellen. Da ist die Stadt nicht mitgegangen.
Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Und
also so eine Geschichte zum Beispiel, die
hätte man gern mediatieren können.
Es gab eine Mediation dazu. Mhm. Es gab inzwischen 3 Mediationen dazu, die der Potsdamer bezahlt hat. Die erste Mediation war eben die von mir, die eben gesagt hat, 1 Meter vom Ufer weg stellen die Anrainer zur Verfügung und machen von Ostern bis Oktober nachts einen Wachschutz auf eigene Kappe. Und wollten auch 3 Aussichtsplattformen machen mit Spielplatz. Also schon ein gutes Angebot. Aber so eine Geschichten wie Bürgerbeteiligung, das ist auch aus der Sprechstunde heraus entstanden, weil die Stadt geplant hat, eine Bürgerbeteiligung sozusagen an der bewussten Teilnahme der Leute vorbeizumachen. Und da habe ich gesagt, nee, wir machen hier erstmal eine Bürgerbeteiligung. Das ist dann ein Prozess von 2 Jahren geworden. Und aus dem heraus ist dann das Büro für Bürgerbeteiligung entstanden, noch weitere Strukturen, aber die Menschen konnten mitbeteiligt werden. Oder eben auch diese Badewanne-Diskussion, ne? Das, wo gehört das Bad hin? Wo soll das hingebaut werden?
Richtig.
Und für solche Themen wären die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt auch offen. Also man könnte viel, viel, viel mehr Streitpotenzial rausnehmen. Auch das Thema Bäder, Nutzung der Babelsberger Wasser für die Sommermonate oder dem Heiligen See. Der Stiftung ist das ein Dorn im Auge, verständlich wegen diesem hochwichtigen Rasen. Aber für die Potsdamer ist es wirklich eine große Badewanne.
So. Ist es ja auch, der Heilige See. Und insofern müsste man da auch zusammenführen. Ich habe auch den Eindruck, wir reden ja mal gerne hier von Krise der Demokratie und gerade der westlichen Demokratien und so weiter und so fort. Und vieles basiert auch darauf, dass wir schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich die Situation haben, finde ich, dass die Politik von oben herab Dinge auch gerne hier, siehe Angela Merkel, als alternativlos verkauft. So nach dem Motto, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das wird so gemacht. Und dann fühlen sie sich entmündigt. Und dadurch resultiert natürlich auch viel Protest, viel Unzufriedenheit. Und wo es immer heißt, oh, die Gesellschaft ist so gespalten und hin und her. Ich denke auch, man könnte die Menschen auch mehr mitnehmen bei Entscheidungen.
Unbedingt. Also meine Vision, die lässt sich, glaube ich, nicht mehr umsetzen, zumindest solange ich lebe. Aber meine,
sei nicht so pessimistisch.
Naja, also ich versuche das seit 2000, dass wirklich in jedem, von mir aus Wahlkreis, sortiert das an den Wahlkreisen, dass es eine Anlaufstelle gibt für alle Konfliktfragen, für alles, was Ämter und Zeug angeht, wo die Leute hingehen können und alle möglichen Themen sozusagen als Anlaufpunkt zu haben, aber wo in dem jeweiligen Quartier dann auch entschieden wird, wofür verwenden wir das Bürgerhaushalt. Und von mir aus Wünsche aufgestellt werden, was brauchen wir am Schlaß, was brauchen wir im Zentrum Ost, was brauchen wir in Potsdam West. Und von da aus dann die Mediatoren vor Ort dann den Bürgerhaushalt mediieren. Und das wäre dann verpflichtend für die Stadtverordnetenversammlung.
Ja.
Aber das wird nicht funktionieren. Wir haben einmal über 2 Jahre an 3 Stellen die Sprechstunde erweitert mit Leuten, die eine Kurzausbildung gekriegt haben. Das ist auch relativ gut angenommen worden, aber auch da sind dann die Gelder für die Mieten gestrichen worden und die Leute haben es trotzdem, ehrenamtlich gemacht, also wurden ausgebildet von mir und haben ehrenamtlich da die Standorte betrieben und dann wurden da die Mieten weggestrichen und damit war es weg.
Mhm. Ja. Also meine Demokratie ist anstrengend, ja. Also Bürgerbeteiligung ist anstrengend. Und dann laufen vielleicht Entscheidungsverfahren auch nicht immer so einfach und so, aber es wäre natürlich wichtig, um die Leute mitzunehmen.
Es wäre dann wieder Demokratie. Ja. Also es wäre das, was 89 passiert ist, diese Bürgerbewegung, die von unten passiert ist. Das hat ja angefangen Anfang der 80er. Es ist ja wirklich ein ewig langer Prozess gewesen. Und parallel dazu, also ich habe das miterlebt in der DDR, und parallel dazu gucke ich mir jetzt gerade an, wie die AfD langsam gewachsen ist. Die haben in Landkreisen, in kleineren Städten, haben die eine gute Struktur aufgebaut und haben einfach die Dinge, die vor Ort wichtig waren, angefangen zu lösen.
Das ist jetzt der Punkt, dass sie so als Sprachrohr wahrgenommen werden von den Leuten.
Genau. Und deswegen...
Das weil sie die anderen Parteien aber auch vernachlässigt haben.
Naja, weil die eben immer wieder auch in ihrer Bubble sitzen. Was entscheiden wir denn hier auf dem Parteitag? Und dann wird es weitergereicht.
Ja klar, über die Gremien und hin und her, genau.
Und das ist, ja, das nennt man Parteiendiktatur, wäre der Fachausdruck dafür, wo wir gerade leben. Damit mache ich mir auch keine Freunde, aber er heißt eben so. Und wenn wir wirklich wieder in eine neue Form von Demokratie kommen würden, dann wäre wirklich Bürgerbeteiligung. Müssten wir organisieren, dass Bürger in verschiedenen Regionen, ortsansässig, ihre Dinge regeln, gemeinsam miteinander regeln und eben auch lösen. Also Anfang, Mitte der 90er bis Ende der 90er sind wahnsinnig viele Fälle aufgetaucht mit komischen Zuweisungen. Ach, das müssen die Nazis gewesen sein oder das waren irgendwer, das waren die Wessis oder. Und am Ende, bei den Mediationen am Ende, tauchte dann häufig auf, es war ein Konflikt, der schon zwei Generationen in dieser Region geschwelt hat. Die sind einmal enteignet worden, die sind einmal sind während des Krieges, dem Ersten Weltkrieg, Familien auseinandergebrochen, dann sind welche reingesetzt worden, Zweiter Weltkrieg, neue Leute reingesetzt worden. Und da ist so die Selbstwirksamkeit der Menschen eingeschränkt worden. Und ja, die hatten dann plötzlich eine Möglichkeit und ein Ventil und haben dann angefangen. Und es hatte nichts mit Nazis oder sonst was zu tun.
Genau. Und, also man muss immer zur Wurzel.
Ja, man muss wieder rauskriegen, wo ist denn der Ursprung von diesem aktuellen Konflikt. Und ja, das ist aber eben politische Mediation. Und das an der Sprechstunde ist häufig wirklich, ja, normale...
Eher persönlich soziale, ne?
Also so, ja, also auch so, in der Familie, was oder? Jetzt wieder losgeht, was im Herbst wahrscheinlich wirklich eine Schwemme wieder werden wird, Entlassung. Also es gibt so Strukturen, wie sage ich das jetzt salomonisch, so Strukturen, die gewachsen sind, wie die Deutsche Bahn, die Post, die Energievorsorge, die liebevoll formuliert im Umbruch sich befinden. Und das heißt für viele, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Genau. Öffentlicher Dienst, wie viel kann die KI übernehmen? Wie viel kann eine gute IT übernehmen? Damit werden Plätze frei. Mhm. Wenn man das Sozialsystem insgesamt umbauen wollte, was ja durchaus noch möglich wäre, dann würde man dieses Heer an Arbeitsplätzen aus dem Sozialamt, aus diesen behördlichen Verwaltungsstrukturen, würde man freisetzen. Und dann hätte man Menschen, die mit ihrem Leben wieder was Neues anfangen müssen.
Ja, das ist dann die Frage. Also KI ist ja die nächste große industrielle Revolution, ist ja klar. Die wird kommen. Die wird einiges auch nah an Arbeitsplätzen, aber auch ersetzen.
Also ob es wirklich eine Revolution ist, weiß ich nicht. Ich bin zum einen sehr fasziniert, wie schnell die KI lernt. Mhm. Also wenn man das vergleicht mit der Entwicklung eines Kindes, dann war sie vor einem Jahr noch in der Windel. Und jetzt ist die KI in der Pubertät. Also wir kriegen auch das erste Mal die Rückmeldung, die KI beschimpft den User. So, also befindet sich gerade in der Pubertät. Das dauert nicht mehr lange und sie ist wirklich auch in der Lage, Gefühle nachzustellen. Also so das.
Ja, wahrscheinlich bleibt das immer die Schwäche. Ich meine, es ist natürlich letztendlich eine Rechenleistung.
Es ist eine reine Rechenleistung,
aber die ist schon verdammt gut und sie wird auch im kreativen Bereich. Ich meine, wenn du dir anguckst, du kannst in ein paar Minuten einen Song kreieren, du kannst Grafiken erstellen, du kannst Texte schreiben. Da wissen wir alle, früher war es immer so, die Roboter haben die Handarbeit ersetzt und dann der Intellektuelle sagt so, naja gut, aber ich bin so schlau und meine Texte kann man nicht ersetzen. Jetzt geht es eigentlich auch ein bisschen an die Intellektuellen. Du kannst ja schon Zeitungen komplett mit KI erstellen, wenn du möchtest.
Ja.
Und das heißt, da wird im Kreativbereich einiges frei.
Aber auch im medizinischen Bereich. Ja. Also hatte ich auch einen Fall. Die KI kann Datensätze in der Medizin viel, viel schneller lesen und kann daraus eine Hochrechnung machen. Nur welche Daten sind reingekommen? Also wenn
wenn. Na klar, ich meine, sie ist so schlau, wie die Daten, mit denen man sie füttert. Das ist schon klar, und du brauchst nach wie vor die Menschen. Aber man braucht weniger. Ich glaube, darauf kann man sich vielleicht einigen. Man braucht vielleicht künftig weniger. Das heißt, es kommt zu einer Umstrukturierung des Arbeitsmarktes. Ne? Und da muss man gucken, entweder arbeiten wir alle weniger, haben wir mehr Freizeit, dann muss man auch die Freizeitangebote hochfahren, dann muss man gucken, haben die Leute genug Geld, weil sonst funktioniert die Gesellschaft nicht mehr.
Korrekt, korrekt. Also beides muss funktionieren. Es muss genügend Einkommen für die Leute da sein, sodass sie ihre Lebenshaltungskosten tragen können und noch ein bisschen mehr. Ja, wir brauchen sozusagen wirklich ein neues 89.
Komplett neuen Ansatz. KI-basiert, vielleicht.
Also Demokratie mit KI zu unterstützen, halte ich auch zum Teil für möglich.
Ja.
Also demokratische Prozesse, wenn ich mir angucke, wie viel Papier bewegt wird in solchen Gremien, das ist Unfug, das macht kein Mensch. Am Ende des Tages entscheiden immer alle Abgeordneten aus sich selbst heraus, aus ihrem eigenen Wertesystem heraus. Klar. Und das heißt, wir bräuchten...
Oder Karriereüberlegungen heraus, das sind nicht über die
Werte. Na klar. Das ist,
was nutzen wir?
Genau. Und wenn die Fakten und die Konsequenzen, wenn die erstmal objektiver auf dem Tisch liegen würden, dann wäre es hilfreich.
Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Mich würde noch mal interessieren, wenn du die 30 Jahre überblickst, du hast ja schon ein bisschen gesagt, da war mal Stasi ein Thema und so weiter und so fort. Wo siehst denn du so große Entwicklungssprünge? Also was ist zum Beispiel in den letzten 5 Jahren so das große Thema gewesen?
In den letzten 5 Jahren ist das große Thema Suizid.
Suizid wird da stärker.
Ja, wieder stärker. Also Suizid, Zwänge, also die ganzen psychischen Themen tauchen auf, ausgelöst einmal durch verstärkten Drogenkonsum. Mhm.
Wenn du nimmst das auch zu nach deiner Wahrnehmung?
Ja. Das ist massiv. Also Alkohol ist so eine Standarddroge, die überhaupt nicht mehr im Bewusstsein ist, die jetzt in diesem Jahr das erste Mal anfängt, darüber nachzudenken, gibt es das auch in alkoholfrei? Ja, also auch, wo Jugendliche oder junge Menschen sagen, ich rede jetzt von 30 plus, die sagen, okay, es muss ja nicht immer Alkohol sein, wenn ich hier noch mit Kindern unterwegs bin. Das nimmt zu und Alkohol gegen Kiffen tauschen nimmt auch zu. Also wenn es Kiffen legal ist, dann der Kick ist schneller und hält ein paar Minuten länger als Alkohol. Den Alkoholrausch kenne ich schon. Mhm. Oh, und was nimmt noch zu? Zukunftsängste nehmen gerade wieder zu. Also es gab schon mal um das Jahrtausendwechsel, da gab es schon mal so eine wahnsinns Zukunftsangst. Oh. Weil auch da geschürt wurde, das Internet kommt und das ist gefährlich. Naja, es ist jetzt nicht gefährlich. Aber eben auch so, wenn das Internet kommt, dann nimmt uns das die Arbeit weg.
Na gut, da haben wir jetzt mit der KI gerade besprochen. Wovor haben Sie denn jetzt Angst, die Leute? Sind es auch die Kriege, die gerade überall wieder aufploppen?
Das ist immer erst an zweiter, dritter Stelle, dass sie über die Kriege überhaupt nachdenken oder dazu was sagen. Da sagen viele Leute, ich will gar nichts mehr mit Politik zu tun haben. Die machen ja eh, was sie wollen. Oh. Und die Entwicklung im Nahen Osten macht den Leuten gerade Angst. Die Entwicklung mit Ukraine macht den Leuten gerade Angst. Während noch als die Welle losging, der Krieg losging, gab es viel Empathie, gab es viel Zugewandtheit. Ja. Das ist umgeschlagen in Frust. Oh. Also die sind ja uns gleichgestellt.
Es kommt eher der Sozialneid durch, ne?
Sozialneid, auch eine Frustration. Also um einen Arbeitsplatz zu kriegen, um eine Miete, eine Wohnung zu kriegen, muss derjenige, der hier aufgewachsen ist, häufig mindestens genauso viel tun wie
jemand. Das hat sich auch mit den Flüchtlingen. Das hat, ne, genau. 2015, die Zeit sind vorbei, womit Teddybären am Bahnsteig gestanden wurden, sondern jetzt guckt man eher und sagt, wo bleibe ich eigentlich? Genau. Das hat sich auch gedreht.
So, und der Frust. Also von mir aus auch Sozialneid zwischen den Flüchtlingen der ersten Welle, die nicht aus der Ukraine kamen, und den Ukrainern hat sehr zugenommen. Also das hat nichts mit der Sprechstunde zu tun, sondern wenn ich da als Supervisorin unterwegs bin, da ist es deutlich zu merken, dass die sich als Flüchtling zweiter Klasse fühlen. Und häufig haben ein größeres Risiko, abgeschoben zu werden. Und manche Ukrainer fahren eben auch regelmäßig nach Hause, gucken nach dem Rechten, kommen dann wieder her. Das macht auch was mit den Leuten im Umfeld. Das
ist nicht immer nachvollziehbar.
Ja. Oh. Und wir sind hier in Potsdam. Wir sind hier wirklich die Geburtsstunde der Toleranz. Potsdamer Toleranzedikt. Wunderbar. Oder neues Potsdamer Toleranzedikt. Ja. Eigentlich ist diese Stadt groß genug und könnte auch verschiedene Spielformen von Religionen, von Einstellungen, von Meinungen vertragen. Klar. Auch das kommt langsam an die Grenze, wo ich merke.
Aber da fehlt ein Management dann auch von oben, also von der Politik.
Ja, oder es bräuchte mal wieder jemanden mit einer Vision. Mhm. Eine Vision für diese Stadt. Wofür steht die Stadt? Was braucht die Stadt? Jetzt haben wir ja gleich wieder Bürgermeister.
Wollte gerade sagen, Potsdam sucht doch gerade ein neues Oberhaupt.
Ja, vielleicht mal jemand, der nicht aus der Politik kommt. Das wäre gut.
Ist, glaube ich, nicht ganz in Sicht, aber mal sehen.
Ja, aber das wäre sehr sinnvoll. Ja.
Das stimmt.
Ja. Ja. Okay, so, du hast gefragt, so welche Ziel?
Das wollte ich noch mal fragen, woher rühren die? Sind das persönliche Sachen oder woher rührt jetzt der Anstieg der Suizidgefahr?
Ich weiß es nicht. Dafür müsste man psychologisch rangehen.
Ja, aber die kommen rein und sagen, sie haben gewisse Ängste.
Nee, die kommen rein mit irgendwie, alles ist zu viel. Also ich mache mal ein Beispiel, das wirklich sehr rührend ist. Ja. Kam eine ältere Dame, die war ursprünglich Mathematikprofessorin an der Uni in Potsdam. Damals war sie 89, kam in den Treffpunkt Freizeit, ist die Treppe gelaufen, ist den Gang lang gelaufen. Wow, ich dachte, nee, die hat gesagt, sie ist Rentnerin, hört sich an wie 40. Und die kam und sagte, sie möchte eine Mediation mit ihren beiden Söhnen. Die ist schließlich um mehrere 10.000 betrogen worden. Mhm. Oh. Dann habe ich mir das angehört, was sie dazu erzählt hatte. Und dann wenig später habe ich dann gefragt, okay, wann sind sie denn auf die Idee gekommen, dass sie betrogen wurden? Was war der Auslöser? Und dann kam sie und sagte, naja, sie hat nach der Beerdigung von einem Arbeitskollegen hat sie ihr Adressbuch aufsortiert und da hat nur noch eine A5-Seite gereicht. Oh, und damit war klar, okay, es geht gar nicht um den Konflikt zwischen den beiden, sondern hier geht es um eine Urangst von der Dame. Oh, und dann war klar, relativ schnell klar, sie hat Angst davor zu sterben. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen hin, so tough wie sie war, glaube ich das auch. Aber hat damals eine 5-Zimmer-Wohnung im Neubau bewohnt, irgendwo im Zentrum, am Stern vielleicht.
In Potsdam.
Ja. In Potsdam jedenfalls. Die kostet einfach wahnsinnig viel Miete, auch wenn es eben ein Altvertrag ist. Und sie weiß nicht, wie lange sie das noch halten kann. Mhm. Oh. Ja, dann habe ich sie gefragt, haben Sie eigentlich E-Mail? Ja, sehr erbost. Und dann konnte ich mit ihrer Ärztin Kontakt aufnehmen und sie darauf hingewiesen, es könnte sein, dass hier eine depressive Verstimmung vorliegt. Die Ärztin hat dann später angerufen und war sehr dankbar, weil die alte Dame nur zur Routine kam. Oh, und da war es dann möglich, dass über die Pro Potsdam tatsächlich ein Wohnungstausch realisiert werden konnte. Das war super. Die Suizide sind Leistungsdruck. Hauptthema ist wirklich Leistungsdruck, Finanzdruck, also wahnsinnig. Und eben auch zum Teil Angst vor der Zukunft. Also Corona hat da auch da reingeschmissen. Wie lange lohnt es sich noch zu leben? Wie lange lohnt es sich noch, einen Alten in der Familie zu pflegen? Mhm. Also da ist auch das Thema, wie unterstützen wir in der Familie denjenigen, der doch bitte hoffentlich jetzt tatsächlich sterbebereit ist, bevor er ins Heim muss und Kosten verursacht. Also
Wahnsinn.
Ja. Das ist dann, wo man seine eigene Moral erstmal ein bisschen durchatmen muss. Es bleibt das Thema der Familie. Aber Suizid, weil die Verschwörungstheorien, die existieren, die können den Leuten schon auch Angst machen. Sobald ich da in so eine Bubble reingerate, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da drin bleibe und keine Aussicht mehr sehe. Aber eben Leistungsdruck und Existenzängste sind im Moment die beiden Hauptthemen. Aber auch schon bei Jugendlichen. Also am Anfang, in den ersten 10 Jahren, taucht nie Jugendliche auf mit irgendwie Leistungsdruck in der Schule, dass sie suizidgefährdet sind, sondern da war Suizid immer ein Thema von Mobbing, immer gekoppelt an Ausgrenzung innerhalb der Community. Und jetzt ist es wirklich Leistungsdruck, dass ich dem, was die Eltern erwarten oder das, was ich selber von mir erwarte, nicht mehr gerecht werde. Oder eben auch Zunahme von Gaming. Wie komme ich denn aus dieser, ich habe nur noch einen Ausweg. Wie komme ich denn hier raus? Und bei den in der Pubertät befindlichen Jungs und Mädchen ist es häufig, dass sie über TikTok in so eine Bubble hineingeraten sind, wo sie die Hinweise kriegen, wie sie es machen und eine Anerkennung dafür kriegen, wenn sie sich stärker ritzen als ein anderer oder risikoreicher leben als ein anderer. Und da sind es manchmal die Jugendlichen, häufig die Eltern, die dann sagen, wir brauchen hier Hilfe. Wir wollen noch nicht zum Psychologen. Wir wollen nicht, dass unser Kind einen Stempel kriegt. drauf.
Also kommen wir erstmal zu dir.
Ja.
Wobei du manchmal auch dann eine Therapie empfiehlst, vermutlich, weil du kannst ja nicht alles lösen. Du kannst ja nur aufzeigen, wo.
Also ich kann aufzeigen, ja. Oder ich kann mit denen gucken, könnte da irgendwo der Weg sein. Oh, und ja, häufig empfehle ich dann Therapie. Ja. Aber. Das Angebot ist
sehr. Ob sie das dann machen, ist die andere Frage. Außerdem muss man auch einen Therapieplatz kriegen.
Therapieplatz ist das größte Problem.
Wenn du nicht privat bezahlst, ne?
Ja, privat kannst du.
Das wird dann wieder.
Also privat einen Therapieplatz in Potsdam zu kriegen, ist auch schwierig. Für einen Jugendlichen total schwierig. Da gibt es also in Berlin ein gutes Angebot. Das hätten wir gerne auch in Potsdam, aber haben wir nicht. Also wirklich so eine Art Tagesstruktur ist von Montag bis Freitag wirklich mit im Haus. Im Haus bleiben die Jugendlichen auch raus können, aber eben wieder reinkommen in den Weg, in einen analogen Weg.
Kriegen wir für den Alltag, ne?
Genau. Analog, also Leben findet analog statt und dass sie das wieder lernen und auch schön finden lernen. Aber der Leistungsdruck in der Schule bleibt nach wie vor Hauptthema für die Jugendlichen und Existenzangst für die Erwachsenen.
Klingt alles nicht gut, aber man merkt durch deine Tätigkeit, also wie gesagt, wir reden jetzt über dein ehrenamtliches Engagement, wo du ja, wie gesagt, diese Breite der Gesellschaft bei dir hast, da kriegst du natürlich auch so einen richtigen Spiegel auch immer so mit, woran es gerade krankt. Und darüber haben wir jetzt ein bisschen geredet. Also man merkt schon, es ist keine so gute Zeit gerade. Das wissen wir alle, wenn wir in die Nachrichten schauen. Ne? Es gibt sehr viel Grund auch für viele Ängste zu entwickeln und da immer bei sich zu bleiben und klar zu bleiben. Was wäre denn jetzt für dich so ein Tipp jetzt mal, Stichwort Selbsthilfe? Also was kann vielleicht der Einzelne tun? Klar, er kann zu dir kommen, aber was würdest du denn sagen oder was machst du selber? Also du hast ja auch, wie jeder Mensch, auch Ängste.
Ja.
Wie gehst du dann daran? Sammelst du dich und sagst einfach, nee, Moment mal, ich bleibe jetzt mal ganz bei mir und mir kann nichts passieren? Oder was kann man da machen?
Also ich habe das Glück gehabt oder den Fluch, je nachdem, wie du es möchtest, dass ich mit 10 Jahren schon, also als Kind, gelernt habe, wie geht denn so ein zur Ruhe kommen, so eine Form von Meditation. Mhm. Und die habe ich mal 2 Jahre lang nicht gemacht, weil es war keine gute Idee. Also ich mache das jeden Früh.
Du meditierst seit Kind an?
Ja, 10 Minuten ungefähr. Mhm. Also einfach nur Stille oder eben inzwischen auch mal ein Mantra dazu. Oder was ich sonst mache, wenn eine Situation kommt, wo ich denke, oh, gerade kommt Panik auf oder irgendwie so ein Gefühl, ja, verorten, Raum und Zeit, wo sind wir gerade? Wieder die objektiven Fakten auf den Tisch legen. Pure Logik. Also Gefühle sind auch in der Meditation total hilfreich irgendwann. Am Anfang geht es nur um die Fakten. Was ist denn hier passiert? Wo sind wir gerade? Ist das, was ich gerade höre, überhaupt realistisch? Kann das überhaupt sein? So. Und wenn wir diesen Check-up gemacht haben, dann kann man sagen, okay, ausatmen.
Atmen ist auch immer so, ne?
Atmen, einatmen, sagen ganz viele einatmen. Mir ist wichtig, ausatmen. Da lässt du erstmal Luft raus. Oh. Und dann, okay. Guckst du nochmal drauf, wo könnte denn ein Weg sein? Oh, und den muss man dann gehen oder eben Pech haben.
Oh. Also aus der Situation ein Stück weit raustreten?
Ja.
Können viele nicht, aber kann man lernen. Und wenn nicht, wie gesagt,
kann
man es bei dir lernen.
Wenn ich es jemand anderem erkläre, sage ich mal, stell dir vor, die Situation findet, die gerade total blöd ist oder die das gerade auslöst, die findet im Kino statt und du bist der Zuschauer. Stell dir das mal bitte vor. Und dann hast du so eine Metaperspektive und dann kannst du sagen, okay, jetzt atmen wir mal aus. Was würdest du dem Helden empfehlen? Und dann
zu Gast ein Zuschauer in unserem eigenen Film sein.
Genau.
Danke. Oh, jetzt haben wir hier richtig krass nochmal Blaulicht, passend zu all den Themen. Aber ich glaube, jetzt fährt es hier durch unser Studio gerade. Danke, Barry. Danke auch nochmal für die Tipps am Ende und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und nochmal alles Gute weiterhin für die Zukunft. Danke. Und ich hoffe, du hast noch viel Kraft und Energie, dieses kostenlose Angebot aufrechtzuerhalten. Jeden Freitag in Potsdam im Treffpunkt Freizeit. Man findet dich im Internet, Mary Basler, und kann, wenn man dann Hilfe braucht, gerne zu dir kommen.
Gerne, vielen Dank.
Das war also unsere Sendung. Diesmal haben wir die Mediatorin Mary Basler zu Gast gehabt. Und jetzt müssen wir erstmal, würde ich sagen, ganz langsam ein- und vor allem ausatmen und die ganzen Themen verdauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.